Ich lade euch ein, gerne auch nochmal eine Bibel dazu zu nehmen, wer mitblättern möchte, ein bisschen gucken möchte, Johannes 10, 1 bis 15. Wir waren letzte Woche auf Gemeindefreizeit und da ging es viel um Kommunikation, da ging es darum, wie wir miteinander reden. Und vielleicht habt ihr das an diesem Wochenende auch erlebt, dass es so eine, in Gesprächen manchmal so eine angespannte Stille gibt. Ja, und entweder man ist ein Mensch, der kann das ganz gut aushalten und ist geduldig, oder man ist ein Mensch oder du bist ein Mensch, der direkt reingeht und irgendwas sagt, auch wenn es sinnlos ist, um diese Stille zu überbrücken. Oftmals ist es so, dass diese Stille etwas Druckvolles hat, etwas Bedrückendes, aber diese Stille kann durchaus auch etwas Spannendes haben. Also Spannung ist ja nicht nur per se schlecht. Aber wie ist das in Gesprächen, wo ihr wahrnehmt, wenn ihr im Gespräch seid, ich möchte jetzt etwas sagen, aber ich habe keine Ahnung, wie das beim anderen ankommt. Ich möchte etwas sagen, aber ich habe keine Ahnung, wie das beim anderen ankommt. Ja, so eine Drucksituation. Zum Beispiel, wenn du dir vornimmst, jemandem zu sagen, ich liebe dich. Ja, denk vielleicht mal zurück, wann habt ihr das erste Mal jemandem gesagt, ich liebe dich. Das könnte vielleicht so eine Drucksituation, so eine spannungsgeladene Situation sein. Vielleicht auch eine Situation, der ein bisschen Stille vorausgeht. Aber vielleicht fällt dir auch eine andere Situation ein. Vielleicht fällt dir auch eine Situation ein, wo du jemandem so richtig die Meinung gegeigt hast und hinterher sagen musstest, ich hasse dich. Oder wie auch immer. Ja? Also ich denke, da gibt's beide Richtungen. Aber zumindest frage ich mich, sage ich das jetzt oder sage ich das nicht? Und ich bin ziemlich viel bei mir selbst und ich mache mir meine Gedanken und ich grübel und mache mir einen Kopf. Und insgeheim warte ich darauf, dass der andere zuerst etwas sagt. Insgeheim warte ich doch darauf, dass der andere sich zuerst öffnet, damit es mir dann leichter fällt, um mich auch zu öffnen. Wenn es um Schuld geht, wenn es um Bekenntnisse geht, wenn es um Liebesgeständnisse geht. Und dann ist vielleicht aber irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, scheiß drauf, jetzt gehe ich all in. Ja, jetzt lege ich alles auf den Tisch, was ich fühle, was ich denke und ich lege mein ganzes Herz rein und ich fasse Mut und ich sage zum Beispiel, ich liebe dich. Ich liebe dich. Oder ich sage jemandem, du gehst mir sowas von auf den Senkel. Und anhand von meinen ausladenden Handbewegungen merkt ihr schon, da geht etwas raus, da äußert sich etwas. Ja, da kommt etwas raus, da löst sich etwas. Druck, da löst sich Druck. Vielleicht nicht so, dass er ganz weg ist, denn da ist ja immer noch was in der Luft. Und das, was ich sage, erzeugt natürlich auch Gegenreaktionen von anderen. Spüre aber einen Teil von einer befreienden Wirkung für mich und für mein Gegenüber, dem es dann auch leichter fällt zu sagen, ich liebe dich aber nicht. Wir wünschen uns das anders. Ja, ich liebe dich aber auch. Wäre ganz schön. Und dann spüre ich, wie aus Sprachlosigkeit Sprachfähigkeit wird und dann merke ich, dass meine Gesichtszüge sich ändern und dann merke ich, dass die Gesichtszüge des anderen sich auch ändern. Sprache, Worte, Botschaften haben eine enorme Wirkung und erzeugen Reaktionen. Und du merkst, meine Gedanken, die Art und Weise, wie ich mir Gedanken gemacht habe, waren vielleicht genau dieselben, die der andere auch hatte. Die Angst, die ich empfunden habe, die hatte der andere ganz genauso. Und das bringt euch zusammen, das macht euch eins. Und du merkst, das war eine Situation, wo ich mein Visier hochgeklappt habe. Ja? Und wo der andere auch sein Visier hochgeklappt hat. Und ich glaube, das ist doch die Sehnsucht von uns allen, auch hier in der Gemeinde. Die Sehnsucht nach Beziehungen, wo wir sagen, die sollen Tiefe haben, die sollen tiefgehend sein. Wir haben Sehnsucht nach Gesprächen, nach dieser romantischen Atmosphäre am Lagerfeuer, die wir versucht haben, auch auf der Gemeindefreizeit zu erzeugen, aber das Wetter war nicht so romantisch. Die Gespräche, die bei einer heißen Tasse Kakao verweilen können und wir nachher merken, uns ist total die Zeit abhanden gekommen. Wir haben gar nicht auf die Zeit geschaut. Das ist eine Sehnsucht, die, glaube ich, fast alle von uns spüren und empfinden. Und auch wenn es um Gemeinde geht, ist diese Sehnsucht vorhanden. Aber oftmals sehen wir das nicht. Und oftmals scheint es so, als wären diese Gespräche, diese Visier-Hochklapp-Momente, die Ausnahmen auch bei uns in der Gemeinde. Und trotzdem ist da die Sehnsucht da, dass wir uns öffnen. füreinander, aber auch die Sehnsucht, dass wir uns öffnen für Gott, dass er Einzug hält in unser Leben. Und dann landen wir ganz oft wieder da, dass wir sagen, der andere soll doch zuerst sein Visier hochklappen. Wir haben die Sehnsucht, dass der andere sein Visier zuerst hochklappt. Und das Gleiche denkt der andere auch von mir und dann klappt's nicht. Ja, dann bleiben beide Visiere unten und man sieht eigentlich nur den eigenen Hauch auf der Innenseite des Visiers, wenn es ein schlechter Helm ist. So. Ja, also warum also warten? Ja? Ich klappe mein Visier hoch und diese Sehnsucht habe ich auch, dass mich doch jemand erkennt, wie ich wirklich bin. Ja? Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir so, wie ich bin. Ja, das kann man ganz einfach nach oben singen. In die Horizontale ist das manchmal ein bisschen schwieriger zu singen. Ich glaube, auch im Zuge unserer EV-Thematik und im Zuge unserer Gemeindefreizeit haben wir eine Idee von Gemeinde bekommen. Eine Idee davon, wie auch Filtergemeinde aussehen soll. Ich glaube, wir wollen eine Gemeinde sein, die ihr Visier hochklappt. Und dieses Thema, das beschäftigt uns ja schon jahrelang. Ja, dieses Bild vom Visier hochklappen. Und ich glaube, es ist immer da. Ich glaube, wir wollen eine Gemeinde sein, die ihr Visier hochklappt. Wir wollen Menschen in einer Gemeinschaft sein und diese Menschen klappen ihr Visier hoch. Denn erst dadurch wird die Gemeinschaft zu einer Gemeinschaft, die ihr Visier hochklappt. Das liegt ja an jedem Einzelnen. Kannst ja nicht sagen, okay, die Gemeinde muss ihr Visier hochklappen. Ja, dann mach mal hoch. Ja, also dass jeder Einzelne gefragt, sich damit reinzustellen. Aber ein Visier zu haben bedeutet ja nicht nur, dass sich das Visier öffnen kann. Ja, das Visier hält ja nicht ohne den Helm. Das heißt, jeder von uns, der das Visier hochklappen kann, der trägt auch einen Helm. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben auch. Dass jeder von uns einen Helm mitbringt. Und dieser Helm setzt sich aus deiner Biografie zusammen, aus all dem, was du erlebt hast in deinem Leben. Und du trägst Geschichten mit dir rum, du hast Erfahrungen aus Beziehungen mitgebracht, aus gescheiterten Beziehungen, aus glücklichen Beziehungen. Und der schützt deinen Kopf, das sind deine Geschichten, die dich geprägt haben und das ist gut und das ist wichtig. Das ist gut, dass es einen Helm gibt, es ist gut, dass es Schutz gibt und genauso ist es gut, dass es auch das Visier gibt, das ich hochklappen darf. Jeder braucht Schutz, jeder braucht und jeder trägt einen Helm. Aber es gibt die Möglichkeit, das Visier hochzuklappen. Und ich glaube, jeder von uns darf darauf schauen, wann ist denn die Zeit gekommen, das Visier hochzuklappen. Denn Anspruch von Gemeinde oder Gemeinschaft ist ja nicht, dass du dein ganzes Leben offenbaren musst. Ja? Sondern jeder für sich ist einzeln verantwortlich dafür, was er preisgibt und was er sagt. Und rücksichtsvoll gegenüber sich selbst und gegenüber dem anderen damit umzugehen. Also wie schaffe ich es, dieses Visier hochzuklappen? Was sind Anzeichen dafür, dass mein Visier schon oben ist? Ich glaube, Jesus macht uns das hier in Johannes 10 ganz gut vor. Ja, wir wollen mal den Text so ein bisschen durchgehen und gucken, was hat das eigentlich jetzt hier mit Visier zu tun? Es geht ja eigentlich nur um Schafe und Hirten. In Johannes 10 haben wir einen Text vorliegen, in dem Jesus 10-mal ich sagt. Jesus sagt 10-mal ich. Und das ist was Jesus richtig gut kann, wenn ihr mal lest. Er spricht viel über sich, er spricht viel über seine Person, auch mit anderen. Jesus sagt 10-mal ich. Das ist eine Stärke von Jesus Christus. Und wir kennen aus diesem Evangelium, aus dem Johannesevangelium, ja die sogenannten Ich-Bin-Worte. Ich bin. Was fällt euch ein? Ich bin. Der Weinstock. Yes. Die Ich-Bin-Worte. Und auch hier haben wir ja Ich-Bin-Worte vorliegen. Und zwei, die sich sozusagen zu diesen klassischen Ich-Bin-Worten zählen und eins, das ich mir rausgepickt habe, wo ich denke, das ist auch nicht schlecht. Ja, also lasst uns mal gucken, was sagt Jesus eigentlich hier über sich selbst. Und ich möchte drei kurze Ich-Bin-Worte mal durchgehen. Jesus sagt in diesem Text, Johannes 10, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür zu den Schafen. Das ist die erste Linie, die Jesus in seiner Argumentation zieht, als die Zuhörer ihn nicht verstehen. Sie verstehen ihn nicht. Warum verstehen sie nicht? Wer sind die Zuhörer von Jesus? Es sind die Pharisäer, zu denen er hier redet. Was also ist der Kontext, was also ist der Hintergrundgedanke dieses Dialogs zwischen Jesus und den Pharisäern? Es geht Jesus in Johannes 10 um seinen Anspruch, Sohn Gottes zu sein. Es geht also um die Legitimation für sich selbst, dass er von sich spricht als jemand, der der Sohn Gottes ist. Er ist die Tür. Er ist die Tür zu Gott. Zu den Schafen, zu Gott. Eine offene Tür, eine durchlässige Tür. Das ist das, was er hier sagt, und das steht voll eingebettet in die Theologie des Johannesevangeliums. Da gibt es so viele Sätze, ja, wo Jesus bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus beansprucht, Sohn Gottes zu sein. Ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt, dass du den Sohn gesandt hast. Ja, so wie wir eins sind, so sollen sie eins sein. Das sind alles johannäische Theologie hier aus dem Evangelium. Jesus ist die Tür zu seinem Vater, die Tür zu Gott. Er ist die Verbindung von Gott und Mensch. Er ist derjenige, der auch etwas bereithält. Nämlich etwas, was sonst niemand hat. Was sonst niemand für die Schafe bereithält. Das hält Jesus bereit. Und was das ist, das zeigt uns der Text im Verlauf. Wir halten einfach mal fest, Jesus hat einen Zugang zu den Schafen, die da im Stall sind, zu den Juden, damals im Kontext zum Volk Israel und auch zu uns heute, den sonst niemand hat. Jesus hat diesen einzigartigen Zugang. Also, ich bin die Tür zu den Schafen. Dann sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Das ist für uns vielleicht noch geläufiger als ich bin die Tür zu den Schafen. Also erst als zweites bezeichnet Jesus sich als den guten Hirten. Und darüber wird dann noch viel mehr geschrieben als über die Tür. Und er diskutiert mit den Pharisäern, wer ist eigentlich der gute Hirte und was zeichnet den guten Hirten aus? Es ist derjenige, der den legalen Weg zu den Schafen geht. Es ist derjenige, der den legitimen Weg zu den Schafen geht, nämlich durch die Tür. Also wenn ihr irgendwo mal Leute durchs Fenster steigen seht, das sind nicht die guten Hirten. Genau das ist ja das, was Jesus hier sagt. Diejenigen, die Abkürzungen nehmen, diejenigen, die irgendwo in dein Leben einsteigen, wo es faulig riecht, kennt ihr vielleicht, dass Leute sich in euer Leben schleichen und etwas von euch wollen, das sind nicht die guten Hirten. Das ist das, was Jesus hier sagt. Derjenige ist gut, der die Tür benutzt. Und zwar die Tür, die Jesus selbst ist. Ja, ist er nicht irgendeine Tür, sondern Jesus sagt von sich selbst, er ist diese Tür. Was passiert noch beim guten Hirten? Der Hirte ist jemand, der ruft. Das heißt, der Hirte hat eine Stimme. Und er kommt in den Stall und sagt, ich bin's, und er führt seine Schafe heraus. Und die Schafe folgen ihm. Ja, wenn das mal so einfach wäre, dass wir die Stimme des Hirten im Getümmel unseres Lebens hören. Aber lasst uns mal genau hinschauen. Was macht die Stimme des Hirten aus, dass die Schafe ihm auch folgen? Es wird davon gesprochen, dass die Schafe die Stimme des Hirten kennen. Warum kennen sie seine Stimme? Weil der Hirte sie beim Namen nennt, wird hier gesagt. Und weil er sie kennt, weil er sie durch und durch kennt. Er kennt das Herz eines jeden Schafes und er kennt die Tiefe ihres Seins. Er kennt die Schafe und die Schafe hören ihn. Er ruft sie und sie hören. Was für ein Vorgang ist das? Na, die Negativfolie zu diesem guten Hirten sind ja immer die Diebe und die Räuber, von denen hier gesprochen wird. Diebe und Räuber, die wollen alle nur Macht. Die wollen Herrschaft. Die wollen nicht das Wohl der Herde. Und Jesus möchte etwas anderes. Er ist anders. Jesus möchte in die Mitte unseres Lebens, in die Tiefe unseres Seins sprechen. Und das kann er. Und ich glaube, wo wir das erkennen, dass Jesus da reinspricht, da vernehme ich auch seine Stimme. Also wo ich erkenne, dass Jesus mich durch und durch kennt und ich erkenne, dass er der gute Hirte ist, schon da höre ich seine Stimme. Und diese Stimme ist da. Es ist die Stimme, die sich liebevoll auch in diesem Gottesdienst jedem von euch, jedem von uns zuwendet und sagt, ich bin's und ich bin einfach da und es ist gut, dass du da bist. Das ist der gute Hirte. Das ist die Stimme des guten Hirten. Okay, was hatten wir? Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ihr habt eine Ahnung, was das dritte Ich-Bin-Wort ist? Ich bin gekommen. Ja, Jesus sagt schließlich, ich bin gekommen. Jesus sagt, er sei gekommen. Ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin gekommen. Das ist nicht so das klassische Ich-Bin-Wort, ja? Aber er sagt es. Also diese Tür, dieser Hirte ist gekommen. Da macht sich also jemand auf zu dir. Da macht sich jemand auf zu den Menschen und er ist einfach da und er sagt, ich bin's. Und er öffnet die Tür, die er selbst ist, zum Stall und er sagt, ich bin's. Es ist gut. Ich bin gut. Wenn sich jemand zu mir aufmacht, wie ist das dann? Kennt ihr vielleicht Situationen? Wenn jemand von weit her kommt, wie ist das, wenn sich jemand aufmacht? Ich finde es total klasse. Ich warte dann ganz gerne am Bahnhof. Ja, also wenn meine Eltern kommen und wir gehen zum Bahnhof, dann stresse ich immer ein bisschen die Naomi, weil die so eine Lockerheit hat, wenn es manchmal da um Zeiten geht. Ne? Ist doch so. Und dann müssen wir uns manchmal beeilen und sagen, und ich sage zu Naomi, ich möchte am Bahnsteig stehen, wenn meine Mama ankommt. Ja, vielleicht kennt ihr das. Ich freue mich, wenn sich jemand zu mir aufmacht. Das schätzt mich unheimlich, wenn jemand 8 Stunden durch die Republik reist, nur um mich zu sehen, um bei mir zu sein. Und Jesus sagt, ich bin gekommen. Hey, ich bin da. Ich schätze das, dass Jesus zu mir kommt. Das drückt viel für mich aus, ein Akt der Wertschätzung. Vielleicht hast du das erlebt. Bei Menschen, bei Gott, dass Jesus zu dir gekommen ist, dass Gott zu dir gekommen ist. Und Jesus kommt und eröffnet sich, indem er ankommt. Habt ihr vielleicht auch Situationen vor Augen, wenn Leute bei euch ankommen und die öffnen sich erst mal, oh, meine Fahrt war so und so. Und Jesus kommt in den Stall und sagt, ich bin's und ich freue mich auf euch, aber ich brauche gerade auch noch so ein bisschen Ankommenszeit. Habt ihr Brezeln und irgendwas anderes da, ja? Jesus kommt mit offenem Visier und was wichtig ist, ist, dass Jesus sagt, ich. Ist in Gesprächen aber manchmal ein bisschen anstrengend. Ne? Kennt ihr Leute, ne? Dem man unterwegs ist oder dem man gegenübersteht und die Leute erzählen nur von sich und immer wieder ich. Und es gibt Leute, die haben ihr Visier wirklich die ganze Zeit offen. Und manchmal denke ich innerlich, boah, halt die Klappe, ja? Weil ich nicht mehr mitkomme. Und ich merke, hier verschiebt sich jetzt etwas. Hier begegnen wir uns, wie wir auf der Gemeindefreizeit auch gesagt haben, hier begegnen wir uns nicht mehr auf Augenhöhe. Ja, sondern hier wird ein ganz klares Gefälle deutlich und das wird mir zu viel. Das ist zum Beispiel eine Frage, wenn da ein offenes Visier ist, wie öffne ich dann mein Visier? Ja, mich interessiert dann in dem Moment nicht, was der andere sagt. Ich bin mal bei mir und horch mal nach, wie kann ich dem denn jetzt entgegnen? Wie kann ich ihm gegenüber sein? Aber zumindest ich zu sagen, ist mal gar nicht so schlecht. Das haben wir gemerkt. Von ich zu reden und nicht von Mann zu reden. Ja? Also Ich-Botschaften zu kommunizieren, das bedeutet Visier hochklappen. Das bedeutet Ich zu sagen und das Visier ist offen, automatisch dadurch. Also derjenige hat das Visier hochgeklappt, der gelernt hat, Ich zu sagen. Und wie gesagt, Jesus redet viel von sich. Und dieses viel von sich reden hat erzeugt Reaktionen. Bei den Pharisäern bildet sich Aufruhr, hey, der hält sich für den Sohn Gottes. Dann ist all das, was wir sagen, eigentlich Mumpitz. Ja? Das ist eigentlich Tinnef. Kennt ihr das Wort nicht, oder? Ich überlege gerade. Danke. Schmarrn. Nee, sagt man in Bayern. Was ist hier so? Quatsch. Ja, okay. Gut. Also wenn Jesus die richtige Lehre ist, die richtige Lehre hat, dann haben wir doch die falsche. Jesus konfrontiert die Pharisäer mit ihrem eigenen Ich, also mit dem Du. Ja. Und auch bei uns, wenn wir diese Ich-Bin-Worte von Jesus hören, mag das eine Reaktion erzeugen. Entweder sagen wir, ist ja Quatsch, wir glauben das Zeug nicht, oder ich sage, oh, ich guck mal, was da dran ist, oder ich habe erlebt, dass da was dran ist. Neugier, vielleicht auch Vertrauen, vielleicht auch Liebe. Aber eins ist auffällig, wenn Jesus von sich redet, wenn er Ich sagt, dann finde ich das nicht langweilig. Dann ist das selten langweilig. Und warum ist das so? Ich glaube, dass ich von Jesus, wenn Jesus von sich selbst redet, dass es immer etwas mit dem anderen zu tun hat. Dass es immer etwas mit dir zu tun hat. Mit jedem von uns. Also, das Ich von Jesus ist immer bezogen auf das Du, immer. Ich und Du sind bei Jesus immer aufeinander bezogen. Und er spricht von uns, er spricht von mir, er spricht von dir als Schaf. Mäh. Ja, er spricht von dir als Schaf, von sich als Hirten. Ganz spannend finde ich bei diesem Bild von Schaf und Hirten, dass wir daran einen Wesenszug von Jesus sehen, dass wenn er von sich spricht, wenn Jesus Aussagen über sich macht, in diesen Ich-Bin-Worten, dass er zugleich dadurch ein Angebot macht. Ja, ich bin der gute Hirte. Da steckt ein Angebot dahinter. Ich bin die Tür zu den Schafen. Steckt ein Angebot dahinter. Ich bin gekommen. Da steckt ein Angebot dahinter. Es erzeugt Reaktionen. Wenn Jesus der Hirte ist, dann darfst du das Schaf sein. Und wenn er die Tür ist, dann darfst du sie auch benutzen. Die Rede von Jesus kann gar nicht langweilig sein, weil sie immer mit meiner Existenz zu tun hat. Da gibt es einen guten Hirten und dann spricht er im Kontrast dazu von den Dieben und Räubern. Ja, da gibt es auch Diebe und Räuber. Da gibt es Leute, da gibt es Menschen, die auf illegalem Weg in den Stall kommen und einen Hirten auf der anderen Seite, der den Weg zu meinem Stall kennt, weil er selbst der Weg ist. Der den Weg in mein Leben kennt, der den richtigen Weg in mein Leben kennt und nicht durch das Fenster einfällt und sich mein Leben schnappt. Lügenhirten, würde ich mal sagen. Ja, die sich mein Leben schnappen wollen, weil es ihnen um Geld und Erfolg, um Wirtschaftlichkeit geht und bei der nächsten Gelegenheit beim anderen sind. Und wenn ihr einen Satz von heute mitnehmt, dann merkt euch, Jesus ist kein Abzocker. Auch wenn es manchmal schwer ist, ihm zu vertrauen, möchte ich euch das zusagen, Jesus ist kein Abzocker. Er zockt dich nicht ab, er nimmt dir nicht irgendwas. Er lutscht dir nicht das Blut aus den Adern. Er nimmt dir nicht das Leben. Jesus ist kein Abzocker. Er ist die Tür und er ist der Hirte. Er ist Weg und er ist Wegweiser. Jesus ist kein Treiber, sondern was passiert? Er führt die Schafe heraus, er geht voran, er treibt sie nicht mit dem Stock nach vorne. Vielleicht bleiben wir oder sind wir schon in diesem Bild, dass Jesus das Du sieht, das Leben sieht, unser Leben sieht und nicht deine Wirtschaftlichkeit sieht, wie vielleicht andere Menschen und nicht nur deine Wolle sieht, dein Äußeres, worauf wir ja sehr viel geben. Ohne Hintergedanken sieht er dich und alles, was er sich wünscht, ist, dass dein Leben gute Gestalt annimmt. Und da möchte er dich hinführen. Er ist die Tür, er ist der Hirte, er sieht dich. Also derjenige hat das Visier hochgeklappt, der gelernt hat, das Du zu sehen. Das kann ich, wenn ich das Visier hoch habe. Ich und du, was tun sie? So ich und du, was fehlt noch gedanklich? Ja, genau. Was hast du gesagt? Irgendjemand hat was gesagt. Wir. Ja, wir. Genau, Amen. Ich und du, sie leben im Wir. Sie sind immer aufeinander bezogen. Sie sind auch gegenüber. Im Wir-Leben können wir nur, wenn ich ankommt und du gesehen wird. Und Jesus tut das. Und er tut noch viel mehr. Denn zu welchem Schluss kommt Jesus? Was ist das, was er am Ende stark macht? Er sagt und er redet davon, dass er sein Leben für die Schafe lässt. Und das unterscheidet ihn von allen anderen Lügenhirten, die auf illegitimen Wegen rumkommen und sagen, ich bin wieder weg, sobald ich habe, was ich will. Und dann interessiere ich mich für einen anderen, von dem ich bekomme, was ich will. Von den Dieben und Räubern, von den Abzockern, redet Jesus hier im Kontrast zu sich selbst, dass er sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe, ich gebe mein Leben für dich. Personen, Situationen, die dein Leben rauben, und es aussaugen, anstatt dich auf die Weide zu führen und freizusetzen. Und Jesus steht an der Tür und sagt, ich bin's. Und ich darf das heute hören, dass Jesus gar nicht anklopfen braucht, weil er hier ist und schon die Tür ist und diese Tür offen ist. Und dann lasse ich mich als Schaf herausführen und wir lassen uns als Gemeinde herausführen. Und der Hirte führt die Schafe, wir stellen uns das irgendwie so ganz bildlich vor, aus der Umzäunung heraus. Und das hat erstmal mit Weite zu tun. Ich öffne mich, wir öffnen uns und ich muss erstmal sagen, okay, Jesus, ich vertraue dir. Ja, du der gute Hirte bist, vertraue ich dir. Ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Ich vertraue dir, dass du was Gutes hast. Ich bringe Jesus Vertrauen entgegen. Okay, Jesus, wenn du das bist, der hier ist, dann gehe ich jetzt ein Stück mit dir. Das ist Glauben. Jesus ist gekommen. Wozu? Das ist das, was Jesus bereithält im Vergleich zu allem anderen. Zu den Dieben und Räubern. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, und zwar Leben in ganzer Fülle. Leben in ganzer Fülle. Und dieses Leben ereignet sich durch denjenigen, der sein Visier hochklappt und ganz da ist. Und das war und das ist Jesus. Er ist ganz da Und er hat sein Visier hochgeklappt. Er ist gekommen, er ist der gute Hirte, er ist die Tür zu den Schafen. Und Jesus hält dieses Leben in Fülle bereit. Und dieses Leben macht aus, dass das Leben kein Leben ist unter gesetzmäßigem Zwang. Sondern es ist ein Leben miteinander unter der Regie. Von ihm, als dem guten Hirten, als der Tür zu den Schafen, als der Tür in eine neue Freiheit hinein. Also die Tür zur Weide. Und Jesus sagt von sich selbst, hey, ich setze mich dafür ein, dass du diese Weide findest. Ich setze mich dafür ein, dass dein Leben gelingen kann. Du sollst Weide finden, denn ich bin der gute Hirte. Das ist das Ziel von Jesus. Lasst euch das von niemand anderem madig machen oder falsch einreden. Ich setze mich mit meinem Leben dafür ein, dass du eine Weide hast und eine Weide findest. Was bedeutet das für uns, wenn wir Gemeinde leben wollen? Ich glaube, wir leben bedeutet, mit offenem Visier unterwegs zu sein, für uns als Gemeinde. Das heißt, für uns als Einzelne untereinander, jetzt nach dem Gottesdienst. Unterwegs zu sein mit offenem Visier, aber mit Helm. Ja? Denn ohne den Helm hält das Visier nicht. Ja? Also wir haben alle unsere Geschichten, die wir mitbringen, alle unsere Verletzungen, also alle unsere Freuden. Ja? Unterwegs sein mit offenem Visier, aber mit Helm. Jesus sagt, der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Und wollen wir Hirten für andere Menschen sein, dann müssen wir selbst durch die Tür gehen. Dann müssen wir selbst durch die Tür gehen, die Jesus ist, der gekommen ist, sein Visier hochgeklappt hat und gesagt hat, hier bin ich gekommen. Und dann finden wir uns auf einer Weide wieder, die grün ist. Und das mag romantisch klingen, aber auf der Weide bin ich nicht allein. Sondern auf der Weide, da sind ganz viele andere Schäfchen und die haben einen Helm. Ja, und jeder bringt so seine Geschichte mit oder ihre Geschichte mit. Da ist auch ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Aber wenn wir das Visier haben, hochklappen, wenn wir vom Ich reden, wenn wir den anderen sehen, dann machen wir das, was Jesus tun. Dann leben wir in seiner Nachfolge. Dann leben wir mit offenem Visier. Und wenn wir wissen, dass Jesus etwas Gutes mit uns vorhat, ein Leben in Fülle in dieser Gemeinschaft bereithält, dann motiviert uns das, wenn wir uns daran halten, weil Jesus die Tür zu den Schafen ist. Und ich glaube, wir haben eine Idee von Gemeinde bekommen, liebe Gemeinde, über die letzten Monate, über die letzten Jahre. Ich mache euch ein Angebot. Ich bin nicht Jesus, aber ich mache euch ein Angebot. Ich habe mal was formuliert. Ich habe geschrieben, hey, Fildergemeinde, was soll das eigentlich sein? Was wollen wir eigentlich? Ich glaube, wir wollen eine offene, eine Gemeinde mit offenen Armen sein, eine Jesus-zentrierte Gemeinschaft leben, weil Gott uns darin seine Fülle zeigen wird. Jetzt schon zeigen kann, aber das in Zukunft auch noch tun wird. Eine offene, mit offenen Armen gestaltete, Jesus-zentrierte Gemeinschaft, weil Gott darin seine Fülle zeigen wird. Die Fülle des Ich. Ich habe die Möglichkeit, mich hier zu öffnen. Die Fülle des Du. Du darfst dich öffnen und ich höre dir zu. Und die Fülle des Wir. Wir sind gegenüber voneinander. Und wenn ihr euch an die Evangelisationsreihe erinnert, da habe ich auch öfter mal groß und stark gemacht, dass in der Rolle des Gegenüber Errettung liegen kann. Diese Position darf ich einnehmen. Ich und du und wir. Möge Gott uns Mut geben, das Visier unseres Helmes hochzuklappen. Amen.